The Pioneer Morning Briefing.
Guten Morgen, mein Name ist Pia von Versebe und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 8. August. In Liechtenstein haben Hacker bei einem Cyberangriff auf die Datenbank des Amts für Justiz die personenbezogenen Daten von rund 31.000 Menschen gestohlen. Unvorteilhaft auch für den Ruf des 41.000 Einwohnerlands und Steuerparadies. Das Anthropic-KI-Modell Mythos 5 soll erneut eigenmächtig gehandelt und bei einem Test sogar Phishing-Mails versendet haben. Und nach der Sicherung einer Drohne am Leipziger Flughafen sprach der Bundesinnenminister von einem hybriden Anschlagsszenario. Kennen Sie das, wenn man so von der Gegenwart und was Gegenwart eigentlich bedeutet, wie vom Blitz getroffen wird? Was für eine Cyberwoche. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Was lesen Sie so in den Ferien? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Ihre Urlaubslektüre unter ein Genre fällt, das sich in den letzten Jahren in den Buchläden und Bibliotheken eingenistet hat und seitdem Bestsellerlisten und renommierteste Literaturpreise abräumt. Es geht um Geschichten, die nach einer wahren Begebenheit erzählt werden, um als Fiktion verkaufte Wirklichkeit. In Geschichten wie diesen offenbaren Autoren selbst erlebtes Schicksal und sind, das ist wichtig, ihrer Romanheldin oder ihrem Protagonisten ganz nah. Es geht dann um Elena, die sich im männlich dominierten Kulturbetrieb über Wasser halten muss, um Benedikts Unsicherheiten mit dem eigenen Körper, um Lennys Trauma von sexualisierter Gewalt, um Svenjas Liebe zu einem älteren Mann oder um Michaels drei lustige Töchter. Vollmundig erzählen Autoren hier vom eigenen Scheitern, Ungenügen und Scham, seltener von Glück. Dabei steht am Anfang des Prozesses weniger die Kunst des Schreibens und ein Wille zur Form als eine existenzielle Erfahrung. Das Erlebte ist nicht nur eine ferne Quelle, sondern das Material des Romans. Aber wo ist denn das Problem? Erzählt die Realität nicht sowieso die besseren Geschichten als die Fiktion? Das fragen auch ernstzunehmende Kritiker und Schriftsteller. Wenn die Wirklichkeit sprudelt, gesellschaftliche Ideen zur Diskussion gestellt und wieder über Bord geworfen werden. Wenn das Leben, das der Rechtsstaat ermöglicht, von autoritären Kräften in Frage gestellt wird. Wenn es doch in der Realität 5 vor 12 ist, warum um Himmels Willen sollte man sich auch noch Konflikte ausdenken? Warum sollte man Fiktion schreiben? Hier hören Sie ein Gespräch zwischen den Schriftstellerinnen Anke Stelling und Katja Kullmann für den Merkur.
Autofiktion als das sind doch die eigentlichen Geschichten. Und ich habe viel gehört in den letzten Jahren, auch von KritikerInnen, die meinten, sie haben gar keinen Bock mehr, sich auf so gebaute Welten und erdachte Figuren und so weiter einzulassen. Lieber verbürgt mit eben realer Erfahrung und das zu erzählen.
Mir fiel das Problem ein erstes Mal auf, als ich mich beim Lesen bedrängt fühlte. Hier will ein Autor sich selbst offenbaren, mir die dunkelsten Ecken seines Lebens zeigen. Er will mein Mitleid, er will mein Ergrauen, er will meine Empörung. Nicht angesichts heftiger Literatur, sondern angesichts der hier dargestellten, heftigen, erlebten Wirklichkeit. Ein ähnliches Gefühl hatte ich auch beim diesjährigen Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, als die Gewinnerin Lena Schette aus ihrem Text »Was wir tragen« vorlas.
Was wir tragen. Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind. Der Rest strömt in der Pause Richtung Mensa. Doch wir gehen zur Schultoilette an der Turnhalle, zu der sonst kaum jemand geht. Essen unsere Brote in den Kabinen. Auf dem Klodeckel sitzend, wo die Blicke nicht auf unseren kauenden Mündern ruhen. Eine von uns macht Musik auf dem Handy an. Und wir tauschen unter der Trennwand Salami gegen Marmelade. Manchmal singen wir ein bisschen mit oder lesen uns gegenseitig unsere Horoskope vor. Wir tragen billige Jeans, die mit der Zeit an den Innenseiten der Schenkel immer dünner werden, bis die Haut hindurchschaut und schwarze Shirts, die mit uns wachsen, bis sich entlang der Nähte kleine Löcher bilden.
Sie hören, da ist keine Distanz zwischen der Erzählstimme und der Geschichte, die mir davon erzählt, dass ihre Mutter den Körper der Protagonistin hasst. Zitat, weil ihr eigener ein Leben lang wehgetan hat, vom Hunger und vom Würgen, von Diätshakes in bunten Pappdosen, vom Rundenrennen. Es ist eine ganze Palette von realer Grausamkeit, die mich als Kritikerin in die Ecke drängt. Denn der Text zwingt mich nicht erstmal Rhythmus und Melodie der Sprache, die Stringenz der Form, das Einfallsreichtum der Figurengestaltung zu beurteilen. Er zwingt mich zu fragen, ist das wirklich so passiert? Eine eigentlich doch unübliche Frage an fiktionale Texte. Diese Form von hier stehe ich und kann nicht anders Literatur schaltet meinen Kopf aus. Wenn man keine Lust hat, über das Leben eines Schriftstellers zu urteilen, sondern über seine oder ihre Texte. Einer autofiktionalen Erzählung von Bombenhagel und Krieg vorzuwerfen, sie sei langweilig konstruiert und die Dialoge seien schlecht, kommt mir schließlich auch schief vor. Der Autor scheint mir also die ganze Zeit überlegen, denn er hortet die moralische Autorität des Selbsterlebten. So aufrichtig diese Texte sind, so unfrei wirken sie. Literatur lebt und atmet fern vom Leben. Angereichert durch viel Erfahrung, viel Schauen, Hören, Denken des Autors. Durch Halberinnertes, Flüchtiges und Ausgedachtes. Literatur darf einen verführen, mit fiesen Tricks verirren. Sie darf einem fernbleiben, nahe kommen, unbedingt unehrlich sein, mühsam konstruiert, abhebend, über sich selbst spotten. In einem Jetzt, das nicht die Gegenwart ist, sondern irgendwas parallel dazu. Eine neue Woche steht an. Was hat sie uns zu bieten? Die parlamentarische Sommerpause hält an und auch die Sommerinterviews im ZDF gehen in eine neue Runde. Am Sonntag wird sich der Co-Parteivorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, dem Gespräch stellen. Im Juni wurde er zum Vorsitzenden der Partei gewählt und hatte unmittelbar vor seiner Wahl mit Vergleichen zwischen der CDU und der AfD für Kritik gesorgt. Am Dienstag beginnt die Reit-WM in Aachen. Dabei sein werden 650 Athleten aus 35 Ländern mit 800 Pferden und 500.000 Zuschauern. Am Mittwoch wird es eine totale Sonnenfinsternis geben und falls Sie gerade da sind, den besten Blick hat man aus Spanien, Grönland und Island. Auch in einigen Teilen Deutschlands lässt sich das Naturphänomen beobachten. Der Mond wird die Sonne aber nicht vollständig bedecken. Sie werden sehen, um 19 Uhr ein Licht wie kurz vor Tagesanbruch. Auf den Dunkeleinbruch am Tag folgt dann ein Sternschnuppenregen. Vielleicht haben Sie Zeit und Lust, von Mittwoch auf Donnerstagnacht ein paar Stunden den Perseidenschauer zu beobachten. In Berlin beginnt ab Donnerstag das Festival Tanz im August. Einige Premieren sind auch unter den 19 Produktionen, die tolle Namen haben wie It's the End of the Amusement Phase und The Choreography of Water. Der Bau der Berliner Mauer jährt sich am Donnerstag zum 65. Mal. In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 begann die SED, die Sektorgrenze mit Stacheldraht und Barrikaden abzuriegeln. Damit begann die 28-jährige Teilung der Stadt durch die Mauer. Um an den Tag des Mauerbaus zu erinnern, wird es eine 30 Meter lange Installation und die Open-Air-Ausstellung Mauerblicke am Brandenburger Tor geben. Zudem werden Führungen, Filmvorführungen, Lesungen und Gespräche mit Zeitzeugen zu den Perspektiven auf die deutsche Teilung veranstaltet. Und am Freitag und Samstag wird in Hamburg auf dem MS Dogville Festival gefeiert. Neben Indie, Pop, Rap und elektronischer Musik wird es dort auch Kunstprojekte, Workshops und Lesungen geben. Und damit kommen wir zur Frage der Woche. Ich hatte Sie ja vergangene Woche gefragt, was Ihr Lieblingsgedicht ist und habe Sie angeregt, uns doch die erste Strophe davon als Sprachnachricht zu schicken. Es kamen so viele Einsendungen. Vielen Dank dafür. Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle die Einsendung von dem Hörer Tonchi, der aus gegebenem Anlass einen Teil der Odyssee auf Altgriechisch vorgetragen hat.
Andramoi ene pemusa polytropon hos malapolla planchte epei troies hieron tolietron eperse. Polon d'antroponiden astea kainon egno. Polla dogen ponto paten algea hon katatymon arnymenos hente psychen kainos ton hetairon.
Die anderen Einsendungen hören Sie als Remix ganz zum Schluss. Diese Woche wollen wir von Ihnen wissen, was Sie aufregt. Über welche Lektüre, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie sich im letzten Jahr geärgert? Schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit Ihrem literarischen Flop. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Nur wenige deutsche Filmorte haben sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt wie der Immenhof. Millionen Menschen haben Mitte der 50er Jahre die Kinos gestürmt, um die aus heutiger Sicht recht harmlosen Geschichten rund um ein Ponyhotel in Norddeutschland zu verfolgen.
In 6 Zeitungen sind die Inserate pünktlich erschienen. Hier bitte. Eröffnung des Ponyhotels am 1. Und kein Mensch kommt.
Geduld bringt Rosen, Jochen.
Ja, was sollen wir mit Rosen? Wir brauchen Gäste.
Ich hab's. Ich hab die Idee. Wir nehmen alle unsere Ponys, setzen die Kinder vom Dorf drauf und dann fahren wir nach Lübeck. Und dort veranstalten wir einen riesen Werbeumzug für das Ponyhotel Immenhof.
Edelbert, aus dir wird noch mal was.
Die Filme wurden dann immer wieder im Fernsehen gezeigt, auch hier stets mit höchsten Einschaltquoten. Für Generationen steht der Immenhof für eine ganze Epoche des deutschen Kinos, für Erinnerungen, die weit über die Filme selbst hinausreichen. Im Literaturpodcast Edle Federn spricht Juli C. mit dem Bestsellerautor Carsten Düss über seinen neuen Krimi Filmriss auf Immenhof Trippel Trappel Tod. Denn was viele nicht wissen, den Immenhof gibt es wirklich. Aus einem Gespräch über den berühmten Drehort wird dabei eine Unterhaltung darüber, warum manche Geschichten und Orte über Jahrzehnte hinweg nichts von ihrer Faszination verlieren.
Ja, also irgendwie hat's was auf sich mit diesem Immenhof-Mythos. Also, weil es gibt ja viele Orte, die in Filmen gezeigt werden und die man, wenn man Lust hat, in der Realität aufsuchen kann. Und dann kann man sagen, boah, krass, das ist es ja hier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was ist, was bei den Leuten irgendwie tiefer geht. Also als ob diese Filme sich sehnsuchtsmäßig so ein bisschen in die deutsche DNA auch eingegraben haben, vielleicht eben auch gerade aus dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg heraus, oder? Dass also quasi die Sehnsucht nach einer, ja, wirklich heilen Welt so groß ist und auch so tief in uns drin, dass das so was Utopisches hat. Und wenn dann die Utopie auf einmal Realität wird, dann kickt es vielleicht noch mal härter. Also bei mir hat es wirklich so richtig die Füße weggezogen. Und man sieht ja öfter, weißt du, wenn man zum ersten Mal am Times Square ist in New York, kennt man auch aus Filmen. Und dann denkt man auch so, ja, boah. Aber es hat sich noch mal anders angefühlt.
Das ist exakt das, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube wirklich, der Schlüsselbegriff ist Sehnsucht. Dass das ein Sehnsuchtsort ist, der in den 50er Jahren als Sehnsuchtsort inszeniert war, mit der Geschichte von den ganzen Darstellern, die da sind, die auf der Flucht waren, in den 50er Jahren dann da angekommen sind. Das wird so im Subtext von den Filmen dann immer erzählt. Aber die einfach alle eine Sehnsucht haben nach Frieden, nach wirtschaftlicher Stabilität, nach nicht noch einmal davon vertrieben werden, was alles in dieser kindlichen Handlung dann einfach drin ist, ne? Weil es dann eben heißt, so, wir haben wirtschaftliche Probleme, wir können die Ponys nicht ernähren, wenn wir die nächste Pacht nicht bezahlen können, dann müssen wir hier weg. Da hast du aber alle Sachen drin, ne? Mit Sehnsucht nach Frieden, nach Ruhe.
Ja, Kampf um die Heimat.
Kampf um die Heimat, auch, ne? Alles so in ganz kleinem, in so einem Mikrokosmos. Ja. Und das ist das, was sich dann, glaube ich, da als Sehnsuchtsort eingebrannt hat, dieses, ich möchte gerne hierbleiben und ich möchte gerne einfach meine Ruhe haben. Und die Art und Weise, wie das renoviert worden ist, das Ganze, mit so viel Liebe zum Detail, spürt man da wirklich an jeder Ecke. Das ist
voll
so perfekt, liebevoll, nicht nur restauriert worden, sondern wird auch so liebevoll betrieben. Dass deckungsgleich ist mit der, also dass man sagt, die Sehnsucht aus dem Film wird da in der Realität für die Zeit des Aufenthalts befriedigt. Und das ist etwas, das hatte ich so noch nicht erlebt.
Aus einem Sehnsuchtsort wird ein Tatort. Genau dort spielt der neue Kriminalroman von Carsten Düss. Das ganze Gespräch hören Sie im Literaturpodcast Edle Federn. Wir sprechen in Deutschland oft über die Spaltung zwischen Stadt und Land. Aber gibt es diesen Gegensatz überhaupt noch oder schauen wir nur an den falschen Stellen hin? In unserem Podcast Hauptstadtbriefing spricht Jörg Thaddäus in der aktuellen Folge mit dem Satiriker und Autor Dietmar Wischmeier. Seine These: Das eigentliche Problem ist längst nicht mehr, wie wir leben, sondern wer von politischen Entscheidungen profitiert und wer die Lasten trägt.
Du lebst erklärtermaßen auf dem Land. Hast du denn das Gefühl, dass es diesen Unterschied wirklich gibt oder ist auch der letztendlich medial erzeugt?
Den Unterschied gibt es tatsächlich, aber er ist woanders, als er medial erzeugt wird. Er liegt nicht so sehr im Konsumverhalten, im Alltagsverhalten. Dadurch ist durch die Digitalisierung das Land viel stärker an die Welt angebunden worden. Ich brauche ja nicht mehr den Einkaufsbummel in der Fußgängerzone, um an die gleichen Waren zu kommen, die auch dem Stadtbewohner zuteil werden können. 50% der Wirtschaftskraft Deutschlands werden auf dem Land erzeugt und nicht mehr in der Stadt. Aber nur die anderen 50%, die da leben, leben auf 90% der Fläche. Das ist der Unterschied. Leute auf dem Land brauchen andere Sachen als in der Stadt. Ich glaube auch nicht, dass man dem Land sozusagen aus der Zurückgezogenheit heraushelfen müsste. Die Zukunft, glaube ich, liegt eher auf bestimmten Regionen auf dem Land als in der Stadt. Weil die Sorge machen mir eher die Städte, die zusehends verslammen, deren Gewerbesteuereinkünfte naturgemäß zurückgehen, wenn die Kaufkraft nicht dort mehr abgeladen wird, in den Fußgängerzonen und in den Läden und den ganzen Einzelhandel, der vor sich hin stirbt. Das ist ein großes Problem. Und es gibt einen Verteilungskampf zwischen Land und Stadt. Die Stadt verhält sich imperialistisch, was das Land anbetrifft, weil der Klimawandel und deren Begegnung soll auf dem Land erzeugt werden, also durch Ackerflächen, die in Photovoltaikfelder verwandelt werden. Ich weiß es, in Hannover ist gerade dieser große Kampf über das Trinkwasser, das dem Boden entzogen wird aus dem Umfeld, weil die Stadt braucht halt Trinkwasser und da sterben dann die Spargelflächen. Das ist ein ganz konkreter Verteilungskampf, der stattfindet. Eine Bahnlinie, die von Hamburg nach Hannover durch viele Dörfer und Ländereien gezogen wird, bringt für die Anwohner dieser Bahnlinie gar nichts. Der Südling, der von Norden nach Bayern gezogen wird, der 100 Meter breit durch Ackerflächen gezogen wird, bringt für die Leute, die daran wohnen, gar nichts. Ein Südling, eine Bahnlinie, bringt für mich nichts. Was interessiert es den Landbewohner, ob irgendein CEO schneller von Berlin nach Köln kommt? Das ist ihm scheißegal.
Dietmar Wischmeier spricht mit Jörg Thaddäus auch über die AfD, den Zustand der Demokratie, die Rolle von Satire und rechnet ungewöhnlich scharf mit Künstlern ab, die ihre Bekanntheit für politische Botschaften oder Wahlempfehlungen nutzen. Übrigens, wenn Sie Jörg Thaddäus live erleben möchten, dann kommen Sie unbedingt zu unserem Pioneer Late Night Briefing. Neben Jörg bringen Gabor Steingart, Chelsea Speaker und Aleph Doğan den Morning Briefing Podcast vom Studio auf die Bühne. Ich bin auch dabei. Am 31. August sind wir im Admiralspalast in Berlin. Auch nach Köln, Düsseldorf, Essen, Erfurt, Stuttgart und München kommen wir noch. Also, wenn Sie morgens mit diesem Podcast in den Tag starten, lassen Sie uns doch gerne gemeinsam einen Abend ausklingen. Alle weiteren Infos und Ihre Tickets finden Sie in den Shownotes. Und dann darf ich Ihnen noch von meinem Podcast-Projekt im achten Tag erzählen, das auch heute erschienen ist. Der achte Tag geht auf Deutschlandreise. Bedeutet, ich spreche mit Menschen, die wissenschaftlich, künstlerisch oder auf sonst irgendeine Weise öffentlich, ausgehend von einer Heimat oder Wahlheimat, denken und schaffen. So soll sich eine flüchtige wie scharfe Momentaufnahme Deutschlands in 2026 ergeben. In dieser Woche habe ich Navid Kermani in Köln besucht. Er ist einer der gegenwärtig wichtigsten Schriftsteller deutscher Sprache. Wir sprechen über das Wort kosmopolitisch, bevor es zu Floskel wurde, und darüber, warum die Kölner so lieblos mit ihrer Stadt umgehen. Und dann kommen wir auf einen Satz zu sprechen, den jeder kennt, wahrscheinlich ohne ihn je hinterfragt zu haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Navid Kermani findet die Begründung für diesen Satz in der Religion, in einem Gebot, das älter ist als jede Verfassung. Mit ihm, der muslimischen Glaubens ist, spreche ich darüber, was verloren geht, wenn die Menschen über Religion nichts mehr wissen.
Ich glaube, dass eine säkulare Gesellschaft das aus der Religion übernommen hat. Also woher kommt denn der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar? Das ist säkularisiert, ein sehr religiöser Gedanke. Es ist im Prinzip sogar säkularisiert, das Gebot der Feindesliebe von Jesus Christus. Mhm. Das nicht nur... Wir haben Rechte, wir nicht nur wir, sondern jeder, selbst der Feind, der dich umbringen will, der Verbrecher, hat eine Würde, ist ein Geschöpf Gottes. Das kommt aus dem Gebot der monotheistischen Religion, des Gleichheitsgebots, des Schöpfer, der alle Menschen gleich geboren hat. Und diese Dinge sind aus guten Gründen säkularisiert worden, aber man kann sich ja dennoch der religiösen Zusammenhänge noch bewusst sein, aus denen sie kommen. Das heißt, sagen wir auf Köln zurückgebrochen, ohne dass die Dinge in Köln nun besser dastehen als anderswo. Aber dass es dieses Bewusstsein in Köln gibt, also das nehme ich bei jeder Veranstaltung wahr. Also wenn ich zum Beispiel aus meinen Büchern lese, ist das in Berlin wirklich etwas vollkommen anderes als in Köln.
Das Bewusstsein, dass es uns gut geht.
Nee, dass das hier nicht alles ist, dass wir irgendwo herkommen und irgendwo hingehen.
Beschreiben Sie doch mal den Unterschied.
Naja, also wenn ich, das einfach die Kenntnis, also überhaupt die Kenntnis dessen, was Religion ist, ist in einem katholischen Milieu und auch in Köln ungleich größer. Und unmittelbar auch nach, also ich sehe das ja, wenn ich, also meine Bücher sind ja voll von religiösen Bezügen und ich merke, dass das in Köln oder in Städten wie Köln irgendwie noch verstanden wird.
Wenn einer der renommiertesten Ökonomen des Landes der Kanzlerpartei öffentlich empfiehlt, sich gegen den eigenen Koalitionspartner zu stellen, sollten wir genau hinhören. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Lars Feld, einst Vorsitzender des Sachverständigenrats, fordert die CDU-Fraktion im Bundestag auf, die geplante Einkommenssteuerreform nicht so durchzuwinken, wie sie derzeit ausgearbeitet ist. Warum und wo stattdessen Mehreinnahmen zu generieren sind, darüber diskutiert er zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Justus Haukapp in einer neuen Podcast-Ausgabe des Ökonomie-Briefings.
Also ich glaube schon, dass bei diesem Reformschritt der Bundestag noch mal stärker reagieren muss. Und ich hoffe schon, dass die CDU-Fraktion im Bundestag merkt, dass sie nicht nur bei der Schuldenbremse, sondern eben auch bei diesem Vorschlag zur Einkommensteuerreform von der SPD über den Tisch gezogen werden. Ganz eindeutig. Denn da ist ja keine Entlastung drin. Die vermeintliche nominale Entlastung, die da kommt, kompensiert ja gar nicht die zusätzlichen Belastungen, die man über die Inflationsentwicklung hatte. Das heißt, die kalte Progression wird nicht vollständig zurückgegeben. Und stattdessen hat man dann eine Anhebung des höchsten Steuersatzes. Das wird als Reichensteuer deklariert, aber es ist ja eigentlich nichts anderes als eine Anhebung des absoluten Spitzensteuersatzes, davon betroffen hauptsächlich Unternehmen. Also wenn man sich das anschaut, muss man schon sagen, da hat sich die SPD auf voller Linie durchgesetzt. Alles, was seit 2013 immer wieder von dort an Steuererhöhungen gekommen ist, wurde zunächst in zwei Amtszeiten von der CDU blockiert und dann in einer weiteren von der FDP. Und jetzt, unter Friedrich Merz, gibt die CDU hier nach und lässt die SPD ihre Steuererhöhungen durchführen. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Letztendlich ist der Treiber dieser Steuererhöhung ja weitgehend, dass man sagt, wir brauchen das Geld, um unseren Haushalt zu finanzieren. Und das Dilemma ist ja zum Teil, dass wir nach wie vor nicht wirklich dazu kommen, die Ausgaben zu reduzieren. Und das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Sorge, dass dann doch gesagt wird, eben ja, eine Unternehmenssteuerreform oder auch eine Steuerreform können wir uns nicht leisten, weil wir die ganzen Ausgaben eben haben. Und da stecken wir irgendwie nach wie vor in vielen Bereichen fest. Von daher ist sicherlich eine Aufgabe auch für die nächsten Reformschritte doch, die Ausgaben stärker auf den Prüfstand zu stellen, als das bisher der Fall war.
Ich verbleibe nun damit, Ihnen ein sommerliches Wochenende zu wünschen. Und wir beginnen es mit ein paar von Ihren Gedichtseinsendungen. Vielen Dank dafür und bis bald. Ihre Pia von Versebe.
Die Schnecke. Die Schnecke ist ein kluges Haus. Sie geht fast nie aus sich heraus. Ihr eigener Hauswirt und ihr Mieter. Ihr Grundstück und ihr Grundstückshüter. Ihr Wagen und ihr Domizil. Das Immobile wird hier mobil. Sie gilt als kühler Realist, weil sie nie aus dem Häuschen ist.
War einmal ein Bumerang, war ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang.
Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tief, tiefes Leben, dass du merkst, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben.
Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Die Zeit geht mit der Zeit, sie fliegt. Kaum schrieb man 6 Gedichte, ist schon ein halbes Jahr vorbei und fühlt sich als Geschichte.